Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Turbos Podcast, dem Podcast von Philipp Semmelroth. Ich möchte dich heute einladen, mit mir mal über das Thema Rückschläge zu sprechen und zu Beginn direkt ein Zitat mit dir teilen, von dem ich echt überzeugt bin, was ich auch in Vorträgen immer wieder gerne verwende. Erfolgreich wird, wer Rückschläge meistert. Es ist aus meiner Sicht eben nicht so, dass du Rückschläge komplett isolieren kannst. Du kannst dich nicht frei von Rückschlägen positionieren. Du wirst immer wieder Dinge in deinem Business erleben, auch im privaten Umfeld, auf die du nicht vorbereitet bist. Aber was du machen kannst, ist, du kannst deine Fähigkeiten trainieren, mit Rückschlägen schneller umgehen zu können, um eventuell immer handlungsfähig zu bleiben. Weil es ist ja so, die Menschen haben ja unterschiedliche, ich nenne die mal Frustbewältigungsmechanismen entwickelt. Es ist halt so, irgendwas passiert, was dir überhaupt nicht gefällt und der ein oder andere fängt einfach an, tonnenweise Süßigkeiten zu fressen. Ein anderer, der fängt vielleicht an, sich, weiß ich nicht, in irgendeine Decke einzuigeln und dann einfach tagelang Fernsehen zu gucken. Der dritte, der hat vielleicht einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Tendenzen dann auf Alkohol oder ähnliche Sachen zurückzugreifen. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Mechanismen und es gibt aber eben auch die Situation, dass du mit sowas häufiger zu tun hast und deshalb einfach auch vielleicht über die Fähigkeit verfügst, möglichst schnell wieder aus dieser Misere rauszukommen oder dich emotional gar nicht so tief reinziehen zu lassen. Und das ist einfach was, was ich im Laufe meines Lebens versucht habe. Das ist eine Sache, die dir vermutlich niemals komplett gelingen wird, weil es gibt immer wieder auch Sachen, wo du einfach nicht immun gegen bist. Aber dass ein Mitarbeiter mal kündigt, dass mal jemand bei dir was klaut, dass du von jemandem menschlich enttäuscht bist, dass jemand dich hintergeht, dass irgendwie was anders eintritt als erwartet, dass ein Kunde, der dir eine Zusage gegeben hat, sich plötzlich gegen dich entscheidet, dass du vielleicht von jemandem ausgebotet wirst, mit dem du eigentlich eine coole Beziehung hattest und. Das ist doch alles irgendwo absehbar. Ich meine, das ist ja jetzt auch nichts, was mit dir als Person zu tun hat, sondern das ist einfach die Konstellation. Im ersten Schritt denkt jeder Mensch erstmal an sich selber und egal wie, ich sag mal, menschenfreundlich sich der eine oder andere positioniert und egal wie, ja, ich sag mal, offen der dir gegenüber auch ist und egal wie eng eure Beziehung auch ist, am Ende des Tages wird immer wieder ein Moment kommen, wo der seine eigenen Wünsche und Ziele priorisiert und du dann einfach hinten rüberfällst und da musst du dich halt einfach drauf vorbereiten. Und deshalb sage ich immer, Cash ist die beste Versicherung. Ich hatte ja immer viele 100.000 Euro freies Liquiditätsvermögen auf meinem Konto, damals in der IT-Firma, heute ist es nicht anders, aber einfach nur, um für Schwierigkeiten einfach handlungsfähig zu bleiben, weil vielfach ist es halt so, du kannst Probleme mit Geld lösen. Ich sage immer, wenn du ein Problem hast und schmeißt einfach Geld drauf, verschwindet das. Und wenn es halt nicht direkt verschwindet, dann holst du halt einen Rechtsanwalt und der kümmert sich dann drum. Aber das ist ja letztlich auch nichts anderes, als dass du Geld einsetzt und dann jemand Probleme für dich beseitigt. Ich glaube, du musst dir halt einfach Folgendes vor Augen führen. Es ist halt so, dass du mehrere Tests machen kannst, bevor du dich mit Leuten zum Beispiel geschäftlich einlässt. Und wenn du die Tests sauber machst, kannst du zum Beispiel bestimmte, Enttäuschungen im Vorfeld vermeiden. Lass uns einfach mal so ein bisschen hier rumphilosophieren. Punkt 1, ich habe zum Beispiel im Laufe meiner vorherigen Tätigkeit als Geschäftsführer dieses IT-Unternehmens ja auch immer mal wieder mit Partnerunternehmen zusammengearbeitet. Und mit vielen von diesen Partnerunternehmen hatte ich auch Verträge. Da waren dann Abwerbeverbote geregelt, da waren Verrechnungen, also wer was kriegt von den Aufträgen und so weiter geregelt. Da waren alle möglichen anderen Sachen geregelt. Und am Ende ist es so, ich hatte zwei Partner, mit denen hatte ich keine Verträge. Und mit denen, weil ich irgendwie dachte, ach, mit denen brauchst du keine. Und mit den zwei Partnern, wo ich keine Verträge habe, hatte ich nie Ärger. Und mit denen habe ich auch heute noch Kontakt, lange nachdem ich das Unternehmen verkauft habe. Und mit den anderen, wo ich so Verträge hatte, hatte ich überall Ärger. Und deshalb ist zum Beispiel so ein Erfahrungswert in meinem Leben, wenn du denkst, dass du da echt einen Vertrag brauchst, um so ein paar Sachen zu regeln, dann ist es wahrscheinlich schon nicht der richtige Partner. Das heißt einfach schon, wenn das Bauchgefühl dir sagt, lass uns mal vor Beginn unserer Tätigkeit klären, was tun wir, wenn wir uns streiten, dann ist das aus meiner Sicht der völlig falsche Fokus, weil eigentlich müsstest du doch in so einer Zusammenarbeit darauf schauen, was tun wir dafür, dass es einfach funktioniert? Was tun wir dafür, dass wir richtig erfolgreich werden? Was tun wir dafür, dass wir im Prinzip zusammen Mehrwerte schaffen, die wir alleine nicht generieren können, sodass wir alle von der Zusammenarbeit profitieren? Aber anstatt in diese Richtung zu schauen, wird immer erstmal geguckt, wie geht die Sache auseinander? Wer darf dann welche Ansprüche stellen? Und damit ist im Prinzip ja im Vorfeld der ganze Fokus schon auf das Scheitern gerichtet. Und dann ist es ja aus meiner Sicht so, wenn du dich auf Sachen stark fokussierst, werden die früher oder später eintreten. Und wenn du den Mechanismus kennst, dann nutzt den doch positiv, fokussiere dich auf die gewünschten Ergebnisse, weil wenn die dann auch zuverlässig eintreten, kommst du unterm Strich einfach weiter. So, das heißt, du musst dir halt einfach Gedanken darüber machen, was mit wem will ich überhaupt zusammenarbeiten? Und da gibt's ja auch die wildesten Sachen. Jetzt ist so, du wirst in deinem Leben, wenn du zum Beispiel mal bei dem Partnerbereich bleibst, ich teile da gerne ein paar Erfahrungswerte, da wirst du Leute treffen, die sind dir super sympathisch, mit denen bist du echt cool, mit denen liegst du auf Wellenlänge und alles passt und so weiter. Ich hatte ein paar, mit denen war ich dann sogar zusammen im Urlaub, wir sind dann in einer größeren Gruppe mal unterwegs gewesen und so. Das war richtig spannend, aber dann kommt eben der Punkt, wo die plötzlich komisch werden und später stellte sich dann raus, die hatten keine Kohle mehr. Und das ist eben aus meiner Sicht einer der Dinge, die ich hier mit dir teilen möchte. Kannst dir vielleicht irgendwo aufschreiben, dass du das nicht vergesst. Loyalität muss man sich auch leisten können. Das heißt, viele werden sagen, ja klar, ich bin loyal und viele werden auch so tun, dass sie zu ihrem Wort stehen und die werden auch viele Belege dafür haben, dass sie zu ihrem Wort stehen. Aber wenn das Bankkonto plötzlich leer ist, die stehen mit dem Rücken an der Wand, dann wird der ein oder andere seine Loyalität opfern, um einfach aus seiner aktuell noch viel schlimmeren Situation vielleicht irgendwie rauszukommen oder einen kurzfristigen Vorteil ziehen zu können, dann opfert er dich. Deshalb, Loyalität ist immer auch eine Frage von dem, kann ich mir das leisten? Deshalb würde ich zum Beispiel heute, wenn ich mit jemandem eine geschäftliche Zusammenarbeit eingehe, immer erstmal schauen, wie ist der finanziell aufgestellt? Kann der sich auch, wenn es mal beispielsweise dazu führt, dass eine ganze Zeit lang kein Geld reinkommt, leisten, nach hinten raus einfach weiter mit mir an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten? Oder ist der dann vielleicht doch eher tendenziell so aufgestellt, dass er sagt, oh Mensch, bevor ich hier komplett untergehe, weil ich es mir sowieso nicht leisten kann, versuche ich mich gerade nochmal zu retten. Und retten kann ja dann teilweise auch bedeuten, dass er noch ein paar Sachen mitnimmt, die im Prinzip vielleicht gar nicht für ihn gedacht waren. Und ja, das muss man halt im Auge behalten. Also immer auch gucken, bevor du so Partnerschaften eingehst, wie ist jemand aufgestellt finanziell? Weil wie gesagt, der muss ja das Geld ja nicht an dich überweisen, aber wenn er selber keins hat, wird er eventuell auch irgendwann mal an den Punkt kommen, dass er sich entscheiden muss, das gemeinsame Wohl oder nur sein Wohl. Und wenn er sich nur für eine Seite entscheiden kann, weil er nicht genug Treibstoff, sage ich jetzt mal, hat für beides, wird er sich immer für sich selber entscheiden, fällt es hinten runter. Dann ist aber auch so, du musst halt auch gucken, dass du gute Regeln findest, die eventuell auch einfach, Dinge berücksichtigen, die man so vorab nicht abschätzen kann. Ich gebe ein Beispiel, um diese Geschichte zu illustrieren. Also, ich hatte irgendwann mal Folgendes. Ich hatte einen Kunden und dieser Kunde, ich versuche es ein bisschen zu anonymisieren, damit hier keiner auf den Schlips getreten wird, und dieser Kunde hatte im Endeffekt eine Servicestelle für einen großen Discounter. Das heißt, wenn du in dem Discounter irgendwas gekauft hast und das war ein technisches Gerät und dieses technische Gerät war kaputt, dann wurde das zu meinem Kunden geschickt und die haben das dann repariert und dann entweder ersetzt oder halt repariert wieder zurückgeschickt. Und dieser Kunde fand es einfach doof, dass alles, was er in seiner Werkstatt macht, über die zentrale Warenwirtschaft erfasst wird, weil er ja irgendwie dafür dann auch Gebühren an diesen Discounter abführen muss. Und er wollte einfach gerne in der Lage sein, so ein paar Geschäfte auch an dem Discounter vorbei abzuwickeln, weil er vielleicht selber ein bisschen was akquiriert hat, weil er vielleicht noch für jemand anders auch Reparaturleistungen anbietet. Und solange der Discounter darunter nicht leidet, ging er eben davon aus, müsste das grundsätzlich auch in Ordnung sein. Gleichzeitig war das irgendwie nicht so ganz Teil deren Vereinbarung, aber er wollte das halt realisieren, wollte sich einfach einen zweiten Geschäftszweig aufbauen und dafür wollte er deshalb eine eigene Warenwirtschaft aufgesetzt haben, wo er dieses Zusatzgeschäft drüber abwickelt. Ja, und dann hat er mich gefragt, weil ich damals die komplette IT bei diesem Unternehmen gemacht habe, hey Semmelrod, haben Sie irgendeine Idee? Ich brauche eine zweite Warenwirtschaft und so weiter. Ich sage, ja, ich kann das jetzt nicht, aber ich kenne jemanden, der sowas programmieren kann. Mit dem hatte ich mich da schon mal an anderen Stellen ausgetauscht und so weiter. Ich könnte da mir durchaus vorstellen, dass ich da den Kontakt für sie herstelle. Und dann habe ich den angerufen. Mit dem war ich, wie gesagt, auch auf privater Ebene schon relativ lange im Dialog. Und habe ich ihn angerufen. Ich sage, hör mal, folgende Aufgabenstellung, so. Ich würde dir da den Deal anbieten. Ich besorge dir den Auftrag und dann machen wir 70-30. Das heißt, ich kriege 30% von dem, was du an Gewinn mit diesem Auftrag erzielst. Einfach dafür, dass ich die ganze Akquise gemacht habe, dafür, dass ich alles ins Rollen gebracht habe. Aber 70% von dem Gewinn bleibt bei dir. Das heißt, du hast überhaupt kein Risiko, weil wenn der Auftrag nicht zustande kommt, musst du mich gar nicht bezahlen. Und wenn der Auftrag zustande kommt, kriege ich einfach 30%. Und dann hast du aber einen validen Auftrag, der dich wahrscheinlich über einige Monate auslasten wird, weil so eine Warenwirtschaft entwickelt sich ja auch nicht von alleine mal über Nacht. Das ist ja doch auch extrem viel Arbeit und extrem viel Abstimmungsaufwand. Und von da habe ich gedacht, da wird eine Menge Dienstleistungsvolumen entstehen. Das wird der Kollege dann abwickeln und ich kriege dann einfach 30%. Und im ersten Schritt war einfach prognostiziert worden, dass diese Warenwirtschaft 10.000 Euro kosten würde. Und da war der Split so ganz grob gedacht, ne, ich kriege so um die 3.000 Euro, er behält die 7.000 Euro, alles wunderbar. Und auf der Basis haben wir uns dann auch geeinigt. Ja, und dann ging die ganze Sache halt los und das Projekt wurde immer größer, größer, größer. Ich habe auch inzwischen dann immer mal mit dem Kunden gesprochen. Ich sage, hör mal, läuft's ja super und hier und das wäre noch schön. Dann habe ich dem anderen geholfen und sagte, hey, wenn du das so und so machst, wird ihm das noch besser gefallen und so. Und dann habe ich da noch so ein bisschen im Hintergrund Unterstützung geleistet und dann wurde das Projekt 20.000 Euro, 30.000 Euro und dann wurde das immer mehr. Und damit wurde natürlich auch im Prinzip mein Provisionsanspruch immer mehr. Ja, und dann irgendwann war mal der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, hör mal zu, ich hätte jetzt einfach gerne mal so die erste Provisionszahlung, weil wir haben jetzt doch ein ganz ordentliches Auftragsvolumen erreicht und ich habe jetzt bisher noch gar kein Geld gesehen, ich würde das jetzt gerne einfach mal dann so haben. Ja, und dann sagt er, Moment, er wäre nicht mehr bereit, zu dieser Vereinbarung zu stehen und so weiter. Und dann sage ich, wieso nicht? Dann sagt er, naja, schau mal, wir haben uns damals auf die und die Basis geeinigt, aber inzwischen ist das Projekt so groß geworden, wenn ich jetzt bei dieser Einigung bleibe, dann kriegst du ja jetzt hier eine größere fünfstellige Summe und das sehe ich irgendwie nicht ein, weil so viel Arbeit hast du nicht gehabt. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch für dich grundsätzlich ein Vorteil, weil am Ende hast du doch auch deutlich mehr gekriegt und der Deal hat sich doch nicht verändert. Ich habe doch meinen Teil genau eingehalten und so. Und was willst du jetzt machen? Willst du mich jetzt dafür bestrafen, dass der Kundenauftrag größer war als ursprünglich angenommen? Und naja, gut, dann war die ganze halt Sache halt schwierig. Wir hatten damals keinen Vertrag, wir sind dann vor Gericht gegangen. Es ist dann vor Gericht so gelaufen, dass ich überhaupt kein Geld bekommen habe, weil ich einfach diese mündliche Absprache nicht nachweisen konnte. Und als die Verhandlung vorbei war, bin ich dann vorne zum Richter, wir waren ganz alleine im Raum. Da habe ich dann gesagt, hören Sie mal, jetzt sind wir ja hier alleine. Jetzt müsste ich ja eigentlich relativ safe sein, dass ich alles sagen darf, ohne dass Sie mir nachher hier irgendwie, keine Ahnung, Missachtung des Gerichts oder so vorwerfen. Aber ich sage, sind Sie wirklich der Meinung, dass ich hier gelogen habe? Können Sie sich den Sachverhalt nicht vorstellen, sagt der Semmut, ich habe keinen Zweifel daran, dass die Geschichte, so wie Sie sie hier erzählt haben, absolut korrekt ist. Aber tatsächlich ist es halt einfach so, der Kollege hat halt nie irgendwas unterschrieben und deshalb können Sie es nicht beweisen. Und jetzt sagt der, es wäre nicht so gewesen und das ist leider das Problem. Deshalb achten Sie in Zukunft einfach darauf, dass Sie da irgendwelche Unterschriften kriegen. Hätte mir jetzt in dem Zusammenhang nichts gebracht, weil ich tatsächlich später rausgefunden habe, dass auch dieser Partner dann irgendwie Insolvenz angemeldet hat, weil er einfach irgendwie mit dem Geld auch vielleicht nicht umgehen konnte. Aber das sind so Rückschläge, aus denen musst du einfach lernen. Daraus musst du einfach lernen, das wiederholt sich dann in der Situation nicht nochmal. Auch wenn ich tatsächlich manchmal denke, vieles kann man auch ohne Vertrag machen. Wenn ich dir mein Wort gebe, kannst du dich darauf verlassen, dann findet das genauso statt. Aber gleichzeitig erkenne ich, dass dann immer mehr Menschen doch nochmal eben was schriftlich von mir haben wollen. Dann mache ich das halt, ist kein Problem. Weil gleichzeitig ist es eben auch so, dass wenn ich merke, dass jemand das nicht reicht und ich ja aber keine bösen Absichten habe, dann gehe ich halt noch diese extra Meile und schreibe das vielleicht gerade nochmal zusammen und so. Aber tatsächlich ist es einfach so, Loyalität muss man sich auch leisten können. Deshalb achte im ersten Schritt mal immer darauf, dass egal in welchen Lebenslagen du mit Leuten zusammenarbeitest, gehen wir mal erst nur von der Arbeitsweise aus, weil ich mache keine Beziehungsberatung. Viele Beziehungen scheitern ja auch wegen Geldproblemen oder weil irgendwie Leute unterschiedliche, ja, ich sag mal, Schwerpunkte setzen, auch im Hinblick auf Loyalität und sonstigen Sachen. Aber das ist ja nicht mein Thema hier. Nur das zeigt ja nur, die Enttäuschungspalette ist ja extrem breit. Gucken wir auf den Business-Kontext. Also Punkt 1 ist einfach wichtig. Du musst gucken, bevor du dich mit jemandem dauerhaft einlässt, kann er sich das leisten. Ich würde deshalb immer schauen, hat der ein Geschäftsmodell, was schon seit vielen Jahren läuft? Wird da planbar Überschuss erzielt? Hat der vielleicht auch Mitarbeiter, die schon mehrere Jahre an Bord sind? Weil wenn die permanent wechseln, dann hat der vielleicht nichts im Griff oder ne, ist halt auch menschlich sehr anstrengend und. Das heißt, wenn du dir Zeit für eine Analyse nimmst, wirst du schon an der einen oder anderen Stelle einfach sehen, dass das keine Substanz hat und das einfach zu risikoreich ist, herauszufinden, ob der nicht vielleicht doch geeignet ist. Und hier wäre mein Impuls einfach, geh hin, such dir andere Leute und wenn du im Vorfeld einfach guckst, wirst du die auch finden. Wenn du erstmal gestartet hast, ist ja meistens schwierig, den Partner zu wechseln, weil der dann auch schon in solchen Projekten positioniert ist. Es gibt schon Schnittstellen und so weiter. Aber du musst halt einfach genauer hingucken. Deshalb würde ich auch zum Beispiel, wenn ich mit so jemandem geschäftlich eine engere Zusammenarbeit anstreben würde, an deiner Stelle zum Beispiel so Sachen mal sagen wie, hey, pass auf, ich komme mal bei dir vorbei. Weil das wirkt im ersten Moment einfach nett, aber im zweiten Moment gibt es dir die Gelegenheit, einfach mal zu gucken, wie wohnt der, wie ist dessen Büro eingerichtet und so weiter, wie ist da der Umgang und so. Du kriegst einfach viel mit. Wenn du mich privat zu Hause besuchst, dann wirst du auch relativ schnell denken, okay, wenn das hier kein Airbnb ist, muss irgendwas im Leben vom Semmelroth so ganz gut funktioniert haben, weil sonst wird der so nicht wohnen können. Und das ist halt einfach eine Sache, die du mitkriegst. Deshalb war auch damals der Weg, als ich meine Firma verkauft habe. Ich habe die Käufer nicht in meine Firma eingeladen, sondern habe gesagt, kommen Sie einfach zu mir nach Hause, können wir mal in Ruhe sprechen. Und als wir dann hier in meinem Haus waren, ich hatte die tatsächlich unters Dach ins Homeoffice geführt, was recht groß ist. Und dafür mussten sie aber durchs ganze Haus. Als wir dann oben waren, habe ich gesagt, schaut mal, wenn das hier kein Airbnb ist, muss ja irgendwas funktioniert haben. Und von daher denke ich, untermauert das noch einmal mehr, dass das, was ich da verkaufe, wirklich substanziell funktioniert. Und das hat den ganzen Prozess extrem beschleunigt. Deshalb nutzt diese Aspekte einfach. Weil wenn du irgendwo hingehst und das sieht aus wie, weiß ich nicht, so ein Sauladen, dann wird der auch schlecht arbeiten, dann wird er auch unorganisiert sein, dann wird er sich auch nach hinten raus nicht gut präsentieren. Wenn ihr bei gemeinsamen Auftritten beim Kunden seid, dann ist das vielleicht nicht der richtige Partner für dich. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt bei diesen ganzen Themen ist Mitarbeiter. Du wirst bei Mitarbeitern immer erleben, dass die für eine gewisse Zeit voll auf deiner Linie sind. Das müssen die ja auch sein, sonst würden sie ja im Prinzip nicht den Fuß in die Tür kriegen. Und dann müssen sie das ja auch sein, sonst würden sie auch kurzfristig wieder rausfliegen. Aber irgendwann denken die dann doch auch nur an sich, beobachten den Markt, gucken, was kriegen andere und wo kann man mehr kriegen und wo kann man vielleicht auch mehr kriegen für weniger Arbeit. Und dann analysieren die, wie sich die Firma entwickelt. Dann gucken die, wie die Zusammenarbeit mit dem Chef und den Kollegen ist und so. Und dann kommen die irgendwann auch zu dem Punkt, dass die einfach sagen, ah, ich glaube, ich suche mir doch mal was anderes. Und dann ist es plötzlich völlig vergessen, was du alles für die getan hast, wie weit du dich für die engagiert hast, wo du da vielleicht mal auch ein Auge zugedrückt hast, wo du denen vielleicht einfach mal zwischendurch was ermöglicht hast, was nicht ganz normal war und so weiter. Und dann sind die einfach weg. Und dann macht es keinen Sinn, ewig auf die Böse zu sein, sondern vielleicht muss man sich die Frage stellen, wärst du nicht ganz genauso, wenn du in der Arbeitnehmerposition wärst? Willst du dich nicht auch permanent verbessern? Würdest du nicht einfach schauen, ob du für deine Arbeitskraft und deine vorhandenen Fähigkeiten woanders einfach einen besseren Gegenwert erzielen kannst? Und weil das eben so ist, glaube ich, darfst du das nicht so persönlich nehmen, wenn da jetzt einer einfach irgendwann kündigt. Ich habe ja zum Beispiel in all den Jahren, wo ich über 30 Mitarbeiter eingestellt habe und inzwischen deutlich mehr, da ist es halt einfach so, da habe ich im Prinzip noch nicht ein einziges Mal einen Arbeitsvertragsprozedere gehabt, also wo ich hier vor Gericht war oder so, weil ich mit den Leuten immer eine Einigung gefunden habe. Die, die mich verlassen haben oder die, die ich entlassen habe, das war immer in Ordnung. Und tatsächlich war es auch spannend. Die, die mich verlassen haben, haben mich immer im ersten Jahr verlassen. Das heißt, wenn einer von sich aus gekündigt hat, war das immer im ersten Jahr. Weil der kam immer mit demselben Thema in mein Büro, der stand dann da und sagte, Philipp, ich habe eine böse Botschaft oder was auch immer. Und ich sage, was willst du denn? Und dann sag, ich muss kündigen. Ich sage, warum? Und dann war immer der gleiche Punkt. Die haben gesagt, Philipp, ich brauche eine andere Führung. Dieses, du wirst schon einen Weg finden, guck mal, dass du das Problem gelöst kriegst, versuch erstmal, ne, selbst einen Weg zu finden und wenn es gar nicht klappt, komm gerne noch mal zu mir, ist nichts für mich. Ich brauche eine klare Vorgabe, ich brauche klare Anweisungen und so weiter und dann kann ich mich da auch entsprechend einbringen, aber mir selber so Lösungswege auszudenken und so weiter, das bin ich nicht. Ich brauche eine klare Vorgabe und dann kann ich die abarbeiten. Ich kann gerne eine lange Liste von Aufgaben erledigen, aber ich kann mir nicht überlegen, was könnte ich als nächstes machen, wo ich gerade vielleicht keinen direkten Kundenkontakt habe und deshalb, ich brauche eine andere Führung. Und dann war einer zum Beispiel, den mochte ich echt sehr, der war ein netter Kerl. Dann habe ich gesagt, wo willst du denn jetzt hingehen? Und dann sagte er, geht jetzt zum TÜV. Dann sage ich, wie TÜV? Ja, sagt er, pass auf, er wäre jetzt beim TÜV, die hätten da so eine Stelle. Da wäre es so, dass alle TÜV-Prüfer, die draußen mit ihren Laptops unterwegs sind, die würden einfach, wenn da im Laptop ein Fehler kommt, so Raute irgendeine Nummer haben. Dann würden die da anrufen, dann würde er in so einer Liste nachgucken und dann stünde dann genau, was er machen müsste, damit der Prüfer weiterarbeiten kann. Und das wäre einfach sein Traum, dass er einfach nie wieder diesen Stress hätte, dass er keine Lösung findet, sondern im Prinzip einfach immer helfen kann. Und da habe ich gedacht, aber das ist doch total der langweilige Job. Ich meine, am Ende brauchst du doch nur einen trainierten Schimpansen da dran zu setzen, der in der Lage ist, Fehler 501 nachzugucken. Du könntest sogar das PDF von den ganzen Lösungen dem Prüfer mit auf dem Laptop draufpacken und solange sein PDF-Programm noch läuft, kann er sich selber helfen. Das heißt, irgendwann brauchen die dich da gar nicht mehr. Aber das hat er so nicht gesehen. Er fand in diesem Job die wahnsinnige Erfüllung, ist dann da auch lange geblieben. Ich habe dann da auch noch ein bisschen Kontakt gehalten. Aber da habe ich gesagt, gut, dann bin ich auch nicht böse, weil so funktioniert es hier nicht. Ich sage, wenn ich jemanden jeden Tag seinen Job erklären muss, jeden Tag erklären muss, was er machen muss, dann hilft er mir ja nicht. Dann ist er ja für mich im Prinzip auch keine wirkliche Unterstützung. Dann macht das keinen Sinn, hier zu arbeiten. Ich brauche Leute, die selbstständig Lösungen oder Probleme identifizieren, Lösungen herbeiführen und dann können wir zusammen die Prozesse vielleicht optimieren, aber das war es dann auch. Und solche Leute gibt es ja. Und deshalb habe ich mich dann von diesen Leuten, die mehr Führung brauchten, immer wieder getrennt. Aber tatsächlich kam der Wunsch immer von denen, weil ja, irgendwie haben die, ich habe immer gedacht, die wachsen da rein. Ich musste ja auch Erfahrungen sammeln, aber nee, die wachsen da nicht rein. Wenn jemand nicht so ist, dann wird er auch nicht so werden. Und von daher musst du dich dann da trennen. Und dann ist das vielleicht auch eine Enttäuschung. Ja gut, aber musst du halt drüber hinwegsehen. Das ist aber auch so, du kannst ja solchen Enttäuschungen auch vorbeugen, kannst einfach mal regelmäßig Mitarbeitergespräche machen, weil dann bist du nicht plötzlich überrascht, dass der sagt, ja, ich wollte ja immer schon dieses Haus kaufen, ah, ich wollte ja immer schon mal umziehen, ah, ich wollte immer schon mal hier eine Familie haben, ah, ich wollte mir immer schon dieses große Auto oder was auch immer kaufen und deshalb musste ich mich einfach verändern, sondern du bist frühzeitiger einfach am Puls der Zeit. Kriegst ein Gefühl dafür, was sind deine Mitarbeiter für Menschen, wo wollen die hin, was haben die für Ziele im Leben, welche Art Unterstützung brauchen die von dir, welche Teile der Ziele lassen sich durch eure gemeinsame Zusammenarbeit erfüllen und erreichen, welche aber nicht. Und dann würde ich über die, die man nicht erreichen kann, einfach mal offen sprechen und mal klären, sind die wirklich latent da? Dann wird es irgendwann dazu führen, dass ihr euch trennen müsst. Oder sind die eventuell einfach nur so Ziele, ja, die man auch ersetzen oder ignorieren könnte, weil so gar nicht ernsthaft daran gedacht wird, dass das mal Realität wird. Und dann muss das daraus ja nicht unbedingt zum Showstopper werden. Manchmal ist es ja auch so, dass du, gerade wenn du solche Gespräche mit Mitarbeitern führst und Rückschläge vermeiden willst, dass du einfach auch mal den Kanal aufmachen musst, dass ein Mitarbeiter auch mal offen über Sachen sprechen kann, die er im Prinzip vielleicht als Last empfindet, die du noch gar nicht so wahrgenommen hast. Und da gibt es ja eine große Bandbreite von Sachen. Also ich habe plötzlich dann da mit Mitarbeitern über Eheprobleme gesprochen und dann habe ich die ganz offen gefragt. Ich sage, musst du jetzt weniger arbeiten oder mehr? Das heißt, möchtest du jetzt mehr Zeit zu Hause verbringen oder weniger? Der sagt, nee, ich würde gerne weniger zu Hause verbringen. Also habe ich gesagt, gut, dann gebe ich dir einfach mehr Arbeit. Dann ist er einfach abends länger in der Firma geblieben. Oder du hattest irgendwie einen Mitarbeiter, der sagte, ich träume davon, mal so eine Weltreise zu machen. Dafür bräuchte ich aber eigentlich 4 Wochen unbezahlten Urlaub. Du sagst, gut, kein Problem, können wir ja machen. 6 Monate Vorlauf und bumm, dann regeln wir das. Das heißt, am Ende ist es ja so, Mitarbeiter kennen ja häufig auch nur ganz viele andere Mitarbeiter und deshalb haben die keinen Zugang zur Chefperspektive. Das heißt, in ihrer kleinen Welt erklären die sich dann, das geht doch nicht, ich kann doch nicht 4 Wochen unbezahlten Urlaub einfordern. Und dann rede ich jetzt beispielsweise mit anderen Unternehmern und sage, hey, wenn ihr einen richtig guten Mitarbeiter oder eine richtig gute Mitarbeiterin habt und die will 4 Wochen in Urlaub gehen, um einfach mal Australien zu bereisen oder was auch immer und ihr wisst, das ist ein Once-in-a-Lifetime-Event und die will das unbedingt machen und die muss das jetzt auch bald machen, weil sonst ist sie irgendwann zu alt dafür. Und würdet ihr dir ja jetzt das ermöglichen oder nicht? Ja, dann gucken wir uns immer alle an und sagen, klar würden wir das ermöglichen. Vielleicht nicht jetzt morgen früh direkt, weil ein bisschen was vorbereitet werden muss. Aber natürlich würden wir das ermöglichen, weil dass man sich nur deshalb trennt, ist ja unsinnig. Und das wird die ja auch sehr zu schätzen wissen. Und das wird ja stark auch auf ihre Motivation einzahlen und so weiter. Aber die Mitarbeiter können sich das nicht vorstellen. Und deshalb müsst ihr da als Chefs öfter drauf zugehen und einfach mal klären, was hast du noch so für unerfüllte Ziele in deinem Leben, um einfach auch mal zu hören, sind die realistisch? Das führt dann aber auch dazu, dass du in solchen Gesprächen vielleicht mitbekommst, dass jemand, der erkennbar gar nicht viel Potenzial hat, der gar nicht viel verdient, der einfach in einem komplett anderen Einkommensniveau unterwegs ist, über Ziele spricht, die einfach völlig illusorisch sind. Wo du einfach denkst, der wird ja tendenziell sein ganzes Leben lang unzufrieden bleiben, weil der ist ja gar nicht in der Lage, dieses Ziel überhaupt jemals zu erreichen. Also ich habe ja schon mit Leuten gesprochen, die träumten dann von einem großen Eigenheim mit Pool und was weiß ich allem und dann guckst du, was die verdienen und was die machen und was die können und wie die sich auch weiterentwickeln und denkst, wow, also das wird niemals funktionieren. Also das ist ungefähr so, wie wenn der Wellensittich sagt, ich will jetzt Bundesadler werden. Das ist einfach unerreichbar und das muss man halt einem einen oder anderen vielleicht vor Augen führen, dass der einfach frühzeitig merkt, der lebt einen Traum, der keinen wirklichen Realitätsbezug hat und auch keine Chance auf Verwirklichung und deshalb irgendwann diese Enttäuschung eintreten wird. Und um das zu vermeiden, sollte man den vielleicht früher mal daran erinnern, dass das, was er da vorhat, nicht realistisch ist. Und auch ich weiß, dass es nicht ganz so einfach ist. Siehst du jedes Mal, wenn du Deutschland sucht, den Superstar siehst, da kommen ja Leute hin und wollen von Dieter Bohlen hören, ob sie singen können, wo du und ich denken, du hättest nur deinen Nachbarn fragen müssen oder im Bus irgendjemanden, als du zum Bahnhof gefahren bist oder irgendwen, einfach jemanden, den du noch nie gesehen hast auf der Straße, der hätte gesagt, nein, du kannst nicht singen, aber die Leute sehen sich dann in dieser Welt und wollen dann den Fame und so weiter und die eifern dann dieser Idee dauernd nach und alle anderen, die sie versuchen in die Realität zurückzuholen, sind plötzlich die Bösen, sind die Doofen, sind die, die man vermeiden muss. Ja, und dann bricht es uns zusammen. So eine Zusammenarbeit einfach auseinander und du kannst gar nichts dafür. Und das ist eben auch der Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte. Du musst diese Wünsche kennen, du musst sie nicht zwingend korrigieren. Du musst nur daraus ableiten, wie lange kannst du mit dieser Person rechnen. Weil früher oder später wird die selber erkennen, dass sie was ändern muss und dann wird sie dich vielleicht verlassen. Und wenn du darauf vorbereitet bist, dann wird dich das weniger stark zurückschmeißen in deiner Planung und so weiter, als wenn du das einkalkulieren kannst. Und deshalb glaube ich, ist es eben auch wichtig, dass du dich mit den Leuten hinsetzt, um zu prüfen, was haben die im Leben für Ziele, vor allen Dingen, was haben die auch für ein Außenauftreten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war mit einem Mitarbeiter, der echt super war, irgendwann essen und habe gesagt, bring doch mal deine Frau mit. Und dann war die Frau mit da essen und dann sitzen wir da am Tisch und ich denke so, wow, die hat ein ganz schön teures Outfit an. Dann hatte die auch ein ganz teures neues iPhone da liegen und so ein paar andere Sachen und ich wusste ja, dass die selber gar nicht arbeitet und ich wusste ja, was er verdient. Und dann habe ich gedacht, also das, was die da hat, passt nicht im Entferntesten zu dem, was der Mann hier verdient. Und deshalb wusste ich, früher oder später wird das knallen, weil die hat einfach andere Ziele. Die möchte halt einfach in der Außenwelt anders wahrgenommen werden. Die möchte halt einfach vielleicht irgendwo dazugehören, wo sie selber niemals hinkommen würde. Und die möchte halt einfach vielleicht einen gewissen Kreis von Leuten um sich scharen, die eben vielleicht auf dem Level spielen und möchte da kurzfristig mitspielen, ist deshalb aber auch bereit, vielleicht Schulden zu machen und sonstige Sachen an Kompromissen in Kauf zu nehmen. Das Problem ist, sowas ist ja nicht nachhaltig. Und ich glaube immer, und das heißt in meinem Buch 55 Business Turbos auch, trenne dich von Zeitbomben. Leute, die nicht mit Geld umgehen können, weil sie einfach immer zu viel ausgeben für, weiß ich nicht, vielleicht Konsum im Allgemeinen. Oder aber eben auch in so einem Szenario, die werden ja irgendwann an den Punkt kommen, dass deren ganzes Lebenskonstrukt wie so ein Kartenhaus zusammenfällt. Und dann bist du plötzlich derjenige, der denkt, boah Mist, ey, wie traurig, ich habe jetzt seit 5, 6, 7 Jahren diesen super Mitarbeiter, jetzt lässt er mich hier hängen und so weiter. Aber eigentlich hättest du das antizipieren können. Und das kannst du, wenn du einfach mehr Kenntnisse darüber hast, wie Leute leben. Deshalb würde ich halt einfach auch gerade gucken, dass du über deine Mitarbeiter viel weißt, dass du mit denen zwischendurch auch mal auf einer privaten Ebene in den Dialog einsteigst, dass du auch mal weißt, was haben die vor? Wollen die, dass ihre Kinder studieren? Wollen die, dass ihre Kinder irgendwann ausziehen? Wollen die, dass ihre Kinder früher ein eigenes Auto kriegen? Wollen die, dass, weiß ich nicht, die Kinder, was weiß ich, was für Möglichkeiten haben? Und das ja auch auf alle andere Lebensbereiche bezogen, damit du einfach weißt, mit was musst du rechnen? Weil, dass du das nicht lösen kannst, ist ja in Ordnung. Aber ich finde, wenn man es weiß, kann man sich einfach besser vorbereiten und dann ist man irgendwann auch nicht so überrascht. Und da musst du halt eben auch gucken, dass manche Rückschläge, wenn wir schon beim Thema Mitarbeiter sind, vielleicht auch daran liegen, dass deine Firma falsch strukturiert ist oder du falsche Entscheidungen getroffen hast. Ich habe zum Beispiel 2011 einen Mitarbeiter eingestellt und der wollte jeden Tag extrem viel telefonieren. Wir hatten aber damals keine Prozesse dafür. Heute könnte ich den ganzen Tag einfach Kundenakquise machen lassen, Lead-Generierung und so, aber früher gab es das bei uns nicht. Und da hat er einfach andere Telefonate mit Lieferanten geführt und so. Das waren so sinnfreie Gespräche, weil der hat die einfach in die Länge gezogen, weil die Lieferanten zu uns natürlich immer nett waren, weil wir viel Ware bestellt haben. Aber gleichzeitig fand er einfach nur die Gespräche gut und hat in der Zwischenzeit nichts anderes gemacht. Und dann habe ich dem irgendwann einfach gesagt, hör mal, du musst mal weniger telefonieren. Da sagt er, nö, das lasse ich mir nicht nehmen. Das gehört zu meinem Alltag hier schon dazu. Das ist für mich wichtig. Das ist ein elementarer Teil der Motivation, den ich hier in dieser Stelle finde und so weiter. Und das und aus ein paar anderen Gründen haben wir uns dann getrennt. Und dann ist er in eine andere Firma gewechselt, wo der heute noch arbeitet. Rechne mal zurück, ich habe den 2011 oder 12 entlassen und der ist jetzt 2024 da immer noch beschäftigt. Das heißt, der ist kein illoyaler Mitarbeiter, der ist nicht besonders sprunghaft, der macht heute einfach nur Folgendes, der telefoniert den ganzen Tag, der ist nämlich Einkäufer geworden. Das heißt, der telefoniert den ganzen Tag für eine große Firma mit über 100 Mitarbeitern und beschafft einfach nur Ware. Und da scheint er super glücklich drin zu sein und das ist eben der Punkt. Manchmal ist es ja so, dass wir dann enttäuscht sind, weil Leute nicht performen, aber wir haben vielleicht nicht die idealen Voraussetzungen geschaffen, damit die sich überhaupt voll entfalten können, weil der scheint ja nachweislich in der Lage zu sein, gute Gespräche zu führen. Und das musst du halt auch überlegen. Du musst frühzeitig prüfen, was haben deine Leute vielleicht einmal für Skills, aber auch für Ziele, um dann aus dieser Kombination heraus zu überlegen, wie kann ich das in meinem Unternehmen vernünftig unterbringen und wie kann ich das zum Beispiel dann auch vielleicht ermöglichen. Weil ich habe ja zum Beispiel heute bei mir in der Firma Leute, die bauen Landingpages, die bauen irgendwelche Funnels, die bauen irgendwelche Facebook- und Social-Media-Kampagnen im Allgemeinen. Die planen die ganzen Veranstaltungen, die kümmern sich um alles, aber dafür habe ich die nie eingestellt. Die haben nur irgendwann gesagt, Philipp, ich würde das gerne machen. Und ich habe gesagt, ja gut, dann mach das doch, weil die Skills da waren und ich die Möglichkeit halt anbieten konnte. Aber das funktioniert ja nur, wenn du Leute in diesen Dialog reinbringst. Und ich stelle halt immer wieder fest im Austausch mit Unternehmern, eins der größten Stressfaktoren in eurem Business ist einfach, dass euch Kunden plötzlich hängen lassen, also kurzfristig da eskalieren und die Zusammenarbeit beenden oder Mitarbeiter hinschmeißen. Und ich glaube, beides kann man einfach insoweit ein bisschen vermeiden, indem man mit den Leuten einfach öfter mal im Dialog bleibt. Weil natürlich gibt es auch immer mal wieder den einen oder anderen Kunden, wo du so mitkriegst, ja, so ganz happy wird er wahrscheinlich jetzt nicht gewesen sein, aber nur weil der sich nicht aktiv bei dir meldet und beschwert, kann man das ja nicht so einfach laufen lassen. Nimm doch mal dein Telefon in die Hand und sag, hören Sie mal, ich wollte kurz mit Ihnen über Thema ABC sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass das vielleicht nicht so ganz in Ihrem Sinne gelaufen ist und deshalb ist einfach meine Frage, müssen wir da noch was nachsteuern oder reicht Ihnen, dass wir das intern auch erkannt haben und wie auch immer. Das heißt, such doch einfach mal frühzeitiger den Dialog, weil wenn die Sache noch nicht entschieden ist, also die Kündigung liegt noch nicht auf dem Tisch, entweder vom Kunden oder vom Mitarbeiter, dann lässt sich ja häufig auch noch vieles regeln. Aber du musst ja einfach gucken, dass du da am Ball bleibst. Jetzt habe ich ja Mitarbeiter, die seit über 10 Jahren für mich arbeiten. Da ist halt einfach so, dass ich einfach glaube, wenn die ein Thema haben, kommen die automatisch zu mir. Ja, wir verbringen ja auch extrem viel Zeit miteinander. Ich weiß viel auch über deren privates Leben und so weiter, sodass du da auch ungefähr weißt, was haben die vor, wo wollen die hin und wie kann die Firma unterstützen und was finden die auch besonders spannend an der Zusammenarbeit mit mir, an unserem Geschäftsmodell und der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und so weiter. Aber dann kommen natürlich auch immer wieder neue Mitarbeiter dazu, wo du erstmal so fragen musst, immer, wie bist du da eigentlich aufgestellt? Gestellt und so weiter. Und wo du dich vielleicht auch nochmal als Arbeitgeber neu positionieren musst. Ich habe jetzt eine tolle neue Mitarbeiterin, die hat als alleinerziehende Mama einen Sohn, der ist 12 Jahre. Und der habe ich einfach von mir aus, so aus dem Nichts heraus gesagt, ich sage, pass mal auf, Ich freue mich immer, wenn die Dinge, die wir besprechen, auch erledigt werden. Aber gleichzeitig bin ich ja inzwischen auch selber Papa. Früher hätte ich das anders gesehen. Aber jetzt bin ich ja selber Papa. Wenn irgendwas mit deinem Sohn ist, lass die Arbeit bitte liegen. Nichts ist hier so wichtig, wie dass es deinem Sohn gut geht. Weil wenn es dem Sohn gut geht, geht es der Mama gut. Und wenn es der Mama gut geht, wird die gute Arbeit machen. Und wenn die an dem Tag, wo sie es sich vorgenommen hat, eingeplant hat, mit mir abgestimmt hat, die Arbeit nicht machen kann, dann bringt es ja nichts, dass ich den Druck erhöhe. Dann lasse ich sie an dem Tag einfach in Ruhe, weil sie wird dann sehr schnell nach einer alternativen Lösung suchen, um einfach sicherzustellen, dass das gute Verhältnis zwischen mir und ihr nicht beschädigt wird, weil sie sowas ja sicherlich auch zu schätzen weiß. Deshalb Rückschläge vermeiden, immer wieder mal diese Krisen ins Auge schauen und da gibt es ja noch viele, viele andere, auch Liquiditätskrisen und all so andere Sachen. Wenn es jetzt mal mit der Liquidität nicht läuft, gehen ja viele hin und reduzieren einfach ihr Gehalt. Habe ich vor kurzem erst wieder ein Video für hochgeladen auf Social Media. Wenn du dein Gehalt reduzierst, um deine Ertragskraft der Firma zu verwässern, das ist alles schlecht. Das sind auch Rückschläge, aber da gehen wir in einer anderen Folge genauer drauf ein. Heute ging es mir erstmal darum, dass du dieses Zwischenmenschliche immer wieder auf dem Radar hast und dir einfach darüber im Klaren wirst, du musst einfach Zeit investieren in diese Recherche- und Analysearbeit. Das sind einfach Gespräche, ja, die kosten Zeit, die kosten Geld und so weiter, aber das musst du machen. Auch das zahlt ja letztlich irgendwann auf deine einkommensproduzierenden Aktivitäten ein, weil wenn diese Leute weg sind, dann musst du wieder Personal suchen, dann kannst du Kundenaufträge wieder nicht abarbeiten und das ist ja ein Riesendrama. Ich bin zum Beispiel sehr oft mit meinen Mitarbeitern beim Essen. Wir gehen halt häufig ins Steakhouse, weil bis auf eine Mitarbeiterin, die ich jetzt neu an Bord habe, alle gerne Steak essen. Und dann sitzt du da einfach mal so 2-3 Stunden in so einem Steakhouse und wenn du dann da miteinander redest, dann kommen automatisch auch Gespräche zustande, die sich so im beruflichen Kontext nie ergeben würden. Und meine Leute haben das immer schon sehr geschätzt, über all die Jahre. Ich mache das ja schon seit, weiß ich nicht, 15, 18 Jahren solche Sachen, dass ich immer mit denen essen gehe. Und dann auch in Restaurants, wo die jetzt vielleicht selber nicht so oft hingehen würden, dass auch ein bisschen teurer ist, dass den Ganzen auch einen vernünftigen Anstrich gibt und so weiter, dass die Leute sich auch wertgeschätzt fühlen, weil du gehst ja auch nur mit Leuten essen, mit denen du langfristig zusammenarbeiten willst. Aber das sind alles Möglichkeiten, wie du an diese Informationen kommst, weil es ist nicht Neugier. Es ist nicht aus meiner Sicht übergriffig, wenn du da was fragst. Du kannst ja auch an der Antwort merken, möchte das einer weiter besprechen oder nicht. Aber häufig hast du keine Antwort, weil du keine Frage gestellt hast, nicht weil der Mitarbeiter nichts sagen wollte. Und deshalb prüf einfach mal, wie regelmäßig führst du Mitarbeitergespräche und so weiter. Und dann prüf einfach mal, ob die letzten Kündigungen, die letzten Rückschläge, die letzten emotionalen Erlebnisse, die du da gehabt hast, die dich richtig getriggert haben, ob die nicht durch frühzeitigere Kommunikation alle hätten vermeiden werden können. Und ich bin fest davon überzeugt, das ist der Fall. Wenn das so ist, schreib mir gerne mal deine Erfahrungswerte hier per LinkedIn oder per Instagram. Und ansonsten freue ich mich, wenn du die nächste Folge auch wieder hörst. Wenn du übrigens mal so ein bisschen Wissen am Stück konsumieren möchtest, wo du einfach sagst, hey, der bezieht immer mal wieder so ein paar Beispiele aus seinem Buch mit ein. Das Buch 55 Business Turbos für KMUs habe ich am 28. Januar 2021 am Geburtstag meiner Oma veröffentlicht. Sie hat das nicht mehr erlebt, aber für mich war das irgendwie ein symbolischer Tag. Das sind 55 Strategien für Verkäufer, Verkäuferinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen und Führungskräfte. Und da kriegst du einfach ziemlich komprimiert auf immer 6-7 Seiten einzelne Strategien zu verschiedenen Themen präsentiert. Das Buch kannst du dir über meine Webseite holen, dann kriegst du das Hörbuch noch gratis oben drauf. Dann hast du einfach neben diesem Podcast nochmal die Möglichkeit, was nachzulesen, dir was zu markieren, die Umsetzungserfolge zu erhöhen und so weiter. Schau dir das Buch gerne mal an. Ich kann es tatsächlich nur empfehlen, einmal weil ich weiß, was drinsteht, aber eben auch, weil ich so viele Ergebnisse gesehen habe, die Menschen mit diesem Buch erreicht haben. Und bei dem Buch darfst du eine Sache nie unterschätzen. Wenn du das Buch kaufst, freut sich der Verlag. Wenn du das Buch liest, freue ich mich. Wenn du das, was im Buch steht, umsetzt, freust du dich. Am Ende ist das keine finanzielle Geschichte. Keiner wird mit Büchern reich. Und außer du schreibst so einen Harry Potter, der dann millionenfach weltweit verkauft wird. Das ist bei mir nicht der Fall. Du könntest natürlich dazu beitragen, aber darum geht's hier nicht. Das heißt, es ist nicht meine finanzielle Motivation, dir dieses Buch zu empfehlen, sondern die inhaltliche. Ich glaube einfach, dass die Ergebnisse phänomenal sein können, die du damit erzielen kannst. Schau es dir vielleicht einfach mal an, kriegst auf meiner Webseite. Und wenn du den Link nicht findest, schick mir einfach eine Nachricht. Bis dahin, alles Gute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.